Hi, herzlich willkommen bei CT Uplink. Heute wieder mit drei Themen aus der CT. Nämlich, wir werden darüber sprechen, woher die Schufa eigentlich ihre Daten hat und was die damit macht, welche Grafikkarte man kaufen sollte und was eine alte Oldtimer-Sonde in der Erdumlaufbahn tut. Bis gleich.
CT-Uplink.
Hallo, herzlich willkommen im CT-Keller, herzlich willkommen bei CT-Uplink 1.1. Mein Name ist Hannes Schirulla und wir werden heute nochmal über die CT-10 sprechen und die Themen, die man darin findet. Und mit mir sitzen hier
Urs Mansmann, hallo.
Martin Holland aus dem Newsroom.
Und Martin Fischer aus dem Ressort Hardware.
Oh, ein Martin-Überschuss heute hier. Mal gucken, ob es besser oder schlechter wird dadurch.
Das kann auch besser werden.
Ja, mal gucken. Also bei den Themen, ihr habt alle sehr verschiedene Themen mitgebracht. Du hast ein bisschen Hardware, du hast ein bisschen Weltraum und du hast so ein bisschen Verbraucherjournalismus mitgebracht. Du hast dich mit der Schufa beschäftigt. Vielleicht, bevor wir in das Thema reingehen, ganz kurz, was macht die Schufa, was ist die Schufa genau?
Ja, die Schufa ist eigentlich eine Organisation der Banken. Das dient dazu, schlechte Schulden auszusortieren, damit man denen nicht aus Versehen den Kredit gibt, weil sie ihn ja wahrscheinlich nicht zurückzahlen wollen.
Okay, schlechte Schuldner, genau, wie du schon meintest, Leute, die das Geld, was sie sonst geliehen haben, nicht zurückzahlen offensichtlich. Und das ist eine Bankenvereinigung, das wusste ich auch nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Das kam ursprünglich von den Banken, diese Organisation?
Richtig, ja. Das ist eine Selbstschutzorganisation der Banken, um sich eben vor schlechten Schuldnern zu schützen, was ja eigentlich auch gar keine schlechte Sache ist, denn die Kredite von den faulen Kunden, die müssen die ehrlichen Kunden mitzahlen. Die Frage ist nur, wie unterscheide ich die Schlechten von den Guten? Und da
hat das hast du untersucht in dem Artikel, korrekt?
Ja, allerdings bin ich da auch nur auf Vermutungen angewiesen, weil das alles streng geheim ist. Die Schufa rückt nicht damit raus, wie sie diese Bewertungen vornimmt.
Okay, das heißt, die sammeln die Daten von uns allen ja, soweit ich weiß. Ne? Also sobald man irgendwie einen Vertrag abschließt oder einen Kredit sich holt, geht das an die Schufa. Und was genau ist jetzt das Problem bei dieser Datensammlung?
Naja, das sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist, die sammeln erstmal Daten. Und da muss ich jedes Mal auch mein Einverständnis zu geben. Das ist diese kleine Schufa-Klausel, die bei Telekommunikationsverträgen, bei Kreditverträgen drinsteht. Mhm. Und diese Daten werden eingemeldet. Solange ich den Kredit bediene, sind es sogenannte Positivdaten. Diese Positivdaten kriegen nur wiederum die A-Kunden der Schufa, beispielsweise die Banken. Mhm. Die können dann aber auch nur sehen, dass ich einen Kredit habe und den auch pünktlich bediene, also dass nichts Negatives dazu steht. Sie können aber nicht sehen, wo.
Okay.
Denn die wollen sich ja auch schützen. Mhm. Wenn ich ein neues Girokonto aufmache, sieht es meine Hausbank. Und kann dann ihre Schlüsse draus ziehen. Aber die Schufa macht noch mehr. Die hat nicht nur diese Datenhaltung, sondern die berechnet daraus auch einen sogenannten Score. Und da wird es ganz intransparent, denn das ist ein Algorithmus. Da nimmt die Schufa diese ganzen Daten her und errechnet daraus, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass der jeweilige Schuldner seine Kredite zurückzahlen wird.
Und das äußert sich in einem Zahlenwert am Ende?
Das ist ein Zahlenwert am Ende. Es sind verschiedene Klassen. Es wird unterteilt von A bis P. Mhm. Die letzten drei Klassen, die sind für die ganz schlechten Schuldner, die mit den sogenannten Negativmerkmalen, also Negativmerkmal heißt, ein Kredit nicht bezahlt, harte Merkmale, es gibt eine Zwangsvollstreckung oder noch schlimmer, ein Haftbefehl zum Erzwingen einer eidesstaatlichen Versicherung, wie man das früher genannt hat. Ja, auch das gibt es. Das wird alles da eingetragen. Und da werden ganz viele solche Scores gemacht. Es gibt nicht nur den einen Score, sondern es gibt einen Score für Telekommunikationsunternehmen, einen für normale Banken, einen für Sparkassen, einen für den Einzelhandel und so weiter. Insgesamt 140 verschiedene Scorekarten. Einige werden speziell nur für einen Kunden gefertigt. Mhm. Und für jeden wird der Wert individuell ermittelt auf zwei Stellen hinterm Komma. Also da steht dann zum Beispiel 68,13% Wahrscheinlichkeit.
Klingt ziemlich zuverlässig,
dass ein Kunde einen Kredit zurückzahlen wird.
Ja. Okay, und wie präzise ist das dann wirklich? Also so ein Zahlenwert, eigentlich bewertet man ja da menschliche Eigenschaften, ob jemand zuverlässig ist oder nicht. Und sowas an so einer Nachkommastelle dann festzumachen, klingt ja erstmal etwas absurd. Aber mathematisch korrekt klingt es zumindest.
Man muss erstmal schauen, was die Schufa denn da überhaupt alles einrechnet. Zum Beispiel, wie lange ich schon an einem Wohnort wohne. Mhm. oder wie viele Girokonten ich habe. Aber warum ich etwas habe, wird ja überhaupt nicht ausgewertet.
Ja.
Mein Score persönlich ist recht schlecht geworden, weil ich hingegangen bin. Ich habe einen größeren Kredit umgeschuldet. Ich habe mir eine günstigere Quelle für mein Dispo-Darlehen gesucht und habe dadurch sehr viele Kreditverträge neu abgeschlossen. Und das hat meinen Score umgehend in den Keller befördert.
Also da wird dann gar nicht nachgeforscht, was die Gründe dafür waren oder ob was umgeschichtet wird?
Das ist ein Algorithmus. Ich kann mit einem Algorithmus nicht diskutieren, sondern es werden die Daten genommen. Ich kann auch nicht zur Schufa gehen und sagen, ihr habt mich aber schlecht bewertet, korrigiert das mal.
Okay.
Nur wenn die Stammdaten nicht stimmen, das heißt, das, was dort eingemeldet ist, wenn ich zum Beispiel einen Kredit sehe, der schon lange bezahlt ist, der immer noch dort auftaucht oder den ich nie abgeschlossen habe, dann kann ich natürlich der Schufa sagen, hier bitte korrigiert das und dann wird das Score neu berechnet. Aber wie die Schufa das bewertet, das ist außerdem ihr Geheimnis. Es hat ja auch eine Kundin geklagt dagegen, darauf geklagt, dass sie Informationen bekommt, wie die Schufa ihre Scoreberechnung macht. Keine Chance, die ist vor einem Bundesgerichtshof gescheitert. Das ist weiterhin Geschäftsgeheimnis der Schufa. Das heißt also, wie dieser Score errechnet wird, weiß man nicht. Man hat so eine Ahnung. Es gibt so Faustregeln. Früher hat man immer gesagt, viele Einträge bei der Schufa sind nicht schlecht, solange man alle Kredite pünktlich bezahlt, stimmt nicht. Wenn es zu viele sind, geht der Score runter.
Okay.
Es ist auch altersabhängig. Optimal ist ein Alter um 50. Da habe ich jetzt wieder Glück. Ja. Da werde ich optimal bewertet. In ein paar Jahren geht es aber auch wieder bergab.
Ja.
Lauter solche Sachen spielen da rein. Was die Schufa aber nicht macht, ist Geoscoring. Also wenn ich in einer schlechten Gegend wohne, drückt das meinen Score nicht. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das machen andere. Es gibt auch noch andere. Es ist nicht nur die Schufa, die scoret. Es sind alle möglichen Auskunftsteilen, die Scoring machen.
Okay.
Und das ist genauso intransparent.
Okay, also das sind auch alles so weiche Faktoren. Also wenn ich den falschen, also bei anderen Unternehmen ist es dann sogar so, wenn ich den falschen Nachbarn habe, offensichtlich.
Oder die falschen,
Nachbarn. Also zum Beispiel ist es auch, spielt da auch mit rein, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, ob welches Geschlecht ich habe, weil du meinst schon das Alter und so.
Könnte mit reinspielen. Ja. Genau das legt die Schufa ja nicht offen. Okay. Ob das mit reinspielt und wenn ja, wie es mit reinspielt. Das heißt, wenn sie diskriminiert, dann macht sie das so, dass man nichts dagegen machen kann, weil der Algorithmus ja nicht bekannt ist, nachdem sie rechnet.
Sie müssen ihn nicht bekannt geben.
Ach so, und ja genau, das wollte ich fragen. Also es gab auch nur in diesen Gerichtsverhandlungen, könnte man ja erwarten, dass sie halt dann denjenigen Teile offenlegen müssen und das erklären müssen.
Nichts.
Gar nichts.
Das ist Geschäftsgeheimnis und das darf sie weiterhin.
Okay.
Das war jetzt ein BGH-Urteil. Möglicherweise fällt da nochmal ein Urteil in einer noch höheren Instanz. Das wären dann die Verfassungsgerichte. Aber da muss man dann schauen, ob da noch was rauskommt möglicherweise.
Okay. Und normalerweise würde ich jetzt fragen, was kann ich denn dazu machen, dass ich irgendwie Kredit natürlich bleibe. Aber das klingt nicht so, als hätte man da viel Einfluss drauf.
Ja, doch, hat man. Schön bei seiner Hausbank bleiben. Keine extravaganten Sachen machen. Nichts, was so aussieht, als ob man verzweifelt Kredit braucht. Keine 0% Verbraucherkredite abschließen. Also wenn ich jetzt irgendwo mir einen neuen Fernseher hole und die sagen, ja, wir können Ihnen das mit 0% finanzieren, kann ich das machen, aber dafür zahle ich dann mit meinem Score.
Ach was.
Weil sie denken, ich brauche die 0, ich habe das nur gesucht und habe das geholt wegen den 0,0%.
Also es ist auch im Prinzip ein Nachteil, wenn ich mir die guten Kredite quasi raussuche, die mir die guten Konditionen haben.
Wenn ich zu viele Kredite bei mir im Rekord habe, auch die Aktivität spielt eine Rolle. In dem Moment, wo ich anfange hektisch zu agieren, und so sah es offensichtlich bei mir aus, erweckt es den Eindruck, als ob ich ein Verbraucher bin, der nach jedem Strohhalm greift.
Okay.
Dass ich sage, okay, ich schichte hier ganz cool um, weil ich hier was günstiger kriege. Das kann die Schufa nicht sehen, das kann sie nicht wissen. Die Schufa weiß auch nicht, wie viel ich verdiene. Sie weiß nicht, wie viel Vermögen ich habe. Das heißt, die wirklich für die Kreditrückzahlung relevanten Daten hat sie gar nicht, sondern sie weiß nur, wo ich überall Kredite abgeschlossen habe und macht sich da ein Bild draus.
Okay.
Also Urs, das heißt, wenn ich jetzt meinen Score wissen will, da kann ich ja zur Schufa gehen oder beziehungsweise ich kann den Score selbst rauskriegen. Aber selbst wenn der Score schlecht ist, kann ich nichts dagegen tun. Ich kann mich nur darüber ärgern.
Nur wenn die Stammdaten falsch sind. Das heißt, wenn da ein falscher Eintrag drin ist, der den Score runterzieht, den kann ich entfernen lassen. Aber wenn das alles stimmt, was da drin steht, kann ich gegen den Score überhaupt nichts machen.
Selbst wenn man immer seine Rechnungen bezahlt hat, kannst du nichts dagegen.
Auch wenn ich sage, ich bin ein guter Schuldner und ich werde immer alles zurückzahlen, 100%ig, und die Schufa kommt nur auf 75%, dann sind es eben nur 75%. Wie gesagt, mit dem Algorithmus kann ich nicht diskutieren.
Aber das heißt, ich bekomme also nicht nur den Score, sondern schon auch, was die also die Faktoren, die sie reinrechnen. Den Algorithmus bekomme ich nicht, aber die sagen mir, wir haben da den Kredit
bei Ihnen. Aber nur ganz grob, da werden dann vier werden dann vier verschiedene Kategorien erläutert in diesem Blatt, was man bekommt als Selbstauskunft. Das ist übrigens die kostenlose nach § 34 BDSG, ganz wichtig. Es gibt auch noch eine kostenpflichtige und die ist nicht ganz billig. In der kostenlosen steht schon jede Menge drin, mehr braucht man nicht. Und dann haben sie so Sachen wie Kreditaktivität, bisherige Länge der Kredithistorie und so weiter, wo man dann sieht, wo die Plus und Minus stehen. Da kann man dann erahnen, dass man vielleicht ein bisschen zu aktiv war in den letzten drei Jahren und dass deswegen das Score runtergerauscht ist.
Bestimmt total aber tolle Lektüre.
Also im Prinzip ist es ja auch nicht hilfreicher, diese Selbstauskunft dann zu holen, weil man nur weiß, dass es dann so ist. Und sich erahnen kann, wo vielleicht es dann hängt. Ne?
Doch, es ist aber ganz wertvoll, wenn ich das jedes Jahr mache, einmal pro Jahr kann ich die kostenlos holen und dann vergleiche, schau, was hat sich geändert und wie hat sich das Score entwickelt, kann ich daraus möglicherweise eine Strategie entwickeln, meinen Score zu verbessern. Die Frage ist nur, was ich davon habe. Ja. Wenn ich dafür bestraft werde, dass ich zum Beispiel günstige Kredite in Anspruch nehme, wenn das mir den Score wieder runterdrückt. Eben.
Also ich werde ja deswegen nicht einen teuren Kredit aufnehmen.
Wobei
also
gar keine Kreditaktivität auch schlecht für einen Score ist.
Also man muss einen goldenen
Weg finden. Wer nur ein Girokonto drin stehen hat und null Kredite, der hat auch einen relativ schlechten Score. Weil
das ist ja,
keiner,
auch verdächtig.
Ja, weil also, ja keiner weiß, wird er oder die jemals den Kredit zurückzahlen,
hat es ja noch nie unter Beweis gestellt.
Also am besten einen Kredit aufnehmen, von dem man weiß, dass man ihn zurückzahlt und dann hat man erstmal Ruhe. Also dann hat man einen guten, positiven Eindruck. Naja, mal gucken. Ja.
Also das heißt, diese Selbstauskunft, von der du gesprochen hast, die kostenlose, die kann man dann einfach über die Schufa-Homepage machen? Oder wie kriegt man die?
Ja, das ist ein Formular, das lade ich runter, fülle es aus, unterschreibe es und schicke es dorthin. Die Schufa verlangt auch noch eine Ausweiskopie, muss man aber nicht machen, geht auch ohne.
Okay, also es muss aber postalisch sein.
Es muss postalisch sein, weil die wollen eine Unterschrift sehen.
Okay,
gut. Ja, dann werden wir das alle mal machen am Wochenende. Ja. Du machst es ja wahrscheinlich sowieso schon. Ja, vom Thema Schulden zum Thema Kaufen.
Ja, jetzt gibt man das Geld aus.
Was für eine
was man mit dem ganzen Kreditgeld macht. Du hast hier einen Haufen Brocken auf dem Tisch liegen gerade. Mhm. Alles schwere Teile. So, Martin, ich will mir eine Grafikkarte kaufen. Welche soll ich holen?
Ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Weil es gibt in den Preissuchmaschinen, da tauchen ungefähr 1300 verschiedene Modelle auf. Und wenn man da nicht ein paar Kriterien hat, an denen man sich festhangeln kann, dann hat man quasi fast keine Chance, zum richtigen Ziel zu gelangen.
Okay.
Letztendlich die Frage, was brauche ich überhaupt für eine Grafikkarte, taucht bei uns in der Redaktion der Leser-Hotline jeden Tag ein bis zweimal mindestens auf. Mhm. Und das Erste, was wir den Leuten immer sagen, wozu brauchst du die Grafikkarte denn? Hannes, Fragezeichen.
Ich will jetzt in Full HD zocken, in vollen Details.
Ja, die Frage taucht auch häufig auf. Ja.
Und ich will wenig Geld dafür ausgeben.
Ja, auch das ist meistens mit dabei. Letztendlich, eine Grafikkarte kostet zwischen 25 und 3.000 Euro. Wenn du,
das war eine Spanne.
Das ist also eine sehr, sehr große Spanne.
Ja.
Wenn du spielen möchtest, ein Full HD,
ja.
4K ist ja für die meisten noch kein Thema. Ja. Dann musst du schon so ungefähr 120 bis ungefähr 150 Euro in die Hand nehmen. Das reicht mittlerweile schon aus.
Also das ist ja jetzt nicht so, also ich kann mich noch daran erinnern, so als Jugendlicher, gut, da war Geld noch mehr wert, aber
sonst war es nicht aus dem eigenen
unter 300 Mark habe ich da auch nicht angefangen, ja. Okay, also für 120 Euro kriege ich im Prinzip eine Karte, wenn ich natürlich ein entsprechend ausgestattetes System habe, mit dem ich so, sagen wir mal hier Battlefield 4, Titanfall ist ja jetzt auch relativ neu und schick, so, ne? Solche Spiele halt in Full HD und vollen Details zocken möchte, dann läuft das, ja?
Also ganz wichtig ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte ausreichend Speicher hat. Also 2 GB Speicher sollte sie auf jeden Fall haben, wenn du in Full HD spielen willst. Sie sollte einen aktuellen Prozessor haben. Also, das heißt, es gibt natürlich auch 120 Euro teure Grafikkarten der vorletzten Generation. Die können dann wiederum eventuell bestimmte DirectX-Fähigkeiten nicht oder sie können das Spiel gar nicht erst starten. Also wir reden dann immer über Grafikkarten, die 1 bis 1,5 Jahre maximal alt sind. Weil, wie wir alle wissen, ist die Entwicklung in der Hardwarebranche sehr, sehr schnelllebig.
Ja.
Deswegen.
Du hattest jetzt gerade Stichwort noch erwähnt, DirectX. Also ich kann mich erinnern, früher war das halt immer noch ein Thema irgendwie, weil dann wieder der Generationensprung war, dann hat man wieder ein paar Effekte nicht gehabt etc. Also, wie sieht es heute aus? Welche DirectX-Version ist gerade aktuell?
Aktuell ist die Version 11. Okay. Das ist auch schon seit einer ganzen Weile so.
Also ich hatte aber auch schon was von 11.1 gelesen.
Ja, natürlich. Also nicht 11.0 aktuell, sondern DirectX 11 an sich. Und das untergliedert sich dann wiederum in 11.0, 11.1, 11.2. Grundlegend kann man sagen, ohne auf die ganzen Spezifika einzugehen, solange du eine Grafikkarte hast, die DirectX 11 kompatibel ist, egal ob 0, 1 oder 2, kannst du letztendlich jedes aktuelle Spiel spielen.
Okay, also ich muss da jetzt nicht auf die Nachkommastelle noch achten, unbedingt.
Das Problem
ich will
ist das auch,
alles jetzt noch rausholen. Ne?
Das Problem ist auch, dass Nvidia zum Beispiel lediglich zu DirectX 11.0 kompatibel ist, also genauer gesagt die 3D, der 3D-Part von DirectX. AMD kann 11.2, also es ist schon relativ kompliziert. Aber natürlich, das ist halt die Marktwirtschaft, die Spieleentwickler gucken, wo kann ich denn die größte Bandbreite an Nutzern abgreifen, und das ist halt nun mal stinknormal DirectX 11. Und da wird sich auch in absehbarer Zeit nicht viel dran ändern.
Okay. Mittlerweile bei Intel und AMD sind ja viele Grafikchips schon integriert in den Prozessor, bei den neuen Prozessoren. Wenn ich jetzt so ein Teil habe und ich will halt irgendwie alle 3-4 Wochen mal so ein bisschen spielen, so ein Mittelklasse-Spiel und ein bisschen Bürokram machen. Muss ich mir dann noch eine Grafikkarte kaufen für 25 Öcken oder kann ich jetzt einfach die benutzen in den Prozessoren?
Also wenn du
Können die denn mittlerweile?
Wenn du eine integrierte Prozessorgrafik nutzen willst, willst du dir sowieso keine 25-Euro Grafikkarte kaufen, weil die Prozessorgrafikkerne sind letztendlich derzeit auf einem Niveau von einer 50-60-Euro Grafikkarte. Das heißt, man kann mit denen auf verschiedenen Bildschirmen arbeiten, man kann mit denen auch spielen. Die meisten sind auch zu DirectX 11 kompatibel. Aber sie sind einfach zu langsam, die meisten zumindest. Also Intels integrierte Grafik ist etwas langsamer, zumindest die schnellste Intel-Grafik, etwas langsamer als die von AMD. Das Problem ist bloß, dass der Intel-Treiber immer noch nicht das Gelbe vom Ei ist.
Okay.
Also für Büro, für PowerPoint, für Video angucken, okay. Aber es fängt schon an, wenn du jetzt zum Beispiel einen 4K-Monitor anschließen willst, da sagt Intel, klar, geht mit unserer integrierten Grafik auch. Doof ist, dass der Treiber das nicht kann. Also die Hardware kann es, aber der Treiber macht es noch falsch.
Ja, immerhin.
Ja, du siehst dann halt zwei Hälften. Also das ist vielleicht für bescheidene Naturen okay, aber
also hast du schon das Stichwort gegeben nochmal. Wir hatten ja auch letzte Woche, hatten wir den Kollegen Stefan Portek her mit einem 4K-Monitor, haben festgestellt, dass das Zeug gar nicht mehr so teuer ist, die Ausrüstung. Ich will 4K auf dem PC haben für Office-Anwendungen und vielleicht auch ein bisschen Spiele. Was muss ich da investieren? Was brauche ich dann? Das ist ja schon noch die Königsdisziplin, oder?
Also 4K ist in aller Munde. Nur die wenigsten kaufen sich das, weil selbst 600 Euro für einen Monitor ist immer noch viel zu viel für die meisten. Es rückt aber in interessante Regionen. Also vor 2 oder 1,5 Jahren nur hat so ein Monitor 30.000 Euro gekostet. Oder 27.000 besser gesagt. So das heißt, es ist natürlich eine andere Dimension. Du kannst mit jeder Grafikkarte 4K wiedergeben, die einen DisplayPort 1.2 hat.
Okay.
Das geht. Wenn du darauf spielen möchtest, musst du natürlich richtig Power haben.
Also wir haben dazu, glaube ich, auch noch ein Video, nur dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Regie, Achim, vielleicht kannst du das Technik auch mal zeigen. Ja.
Ja. So, jetzt muss ich selber erstmal.
Ja, das ist jetzt erstmal Titanfall, glaube ich, ne?
Das ist Titanfall.
Okay. Das ist so einer der schicksten Spiele gerade, die es gibt.
Titanfall ist zurzeit in aller Munde. Ja. Es läuft exklusiv auf der Xbox One und auf dem PC. Okay. Ja, braucht eine ziemlich fette Grafikkarte. Sieht auch sehr, sehr schick aus.
Ja. Das sind dann diese Region 120 bis 250 Euro Grafikkarten, mit denen ich sowas dann in Full HD erstmal spielen kann?
Also Full HD funktioniert das selbst mit so einer Grafikkarte. Okay. Titanfall kann sein, dass man die Detailstufe etwas verringern muss.
Ja.
Aber auf deine Frage zurückzukommen, also es ist ja jetzt nicht nur der 600-Euro-Monitor.
Ja.
Es kommt eine Grafikkarte dazu und da muss man ganz einfach sagen, dass die aktuelle Generation für 4K nur beschränkt geeignet ist. Das heißt, man muss zu den teuersten Varianten greifen, die es überhaupt gibt. Das heißt, es geht ungefähr ab 400, 500 Euro los. Da haben die Hersteller ihre High-End-Modelle im Angebot, wo wirklich nur die schnellsten Chips drauf sitzen.
Okay.
Allerdings selbst die, wenn du jetzt ein Spieler bist, der sagst, ich kann nicht damit leben, dass der Grafikdetaileinsteller nur ein Müh nach links sich bewegt, reichen die auch nicht aus.
Okay.
Also wenn du wirklich maximale Detailstufe haben willst, bist du zurzeit auf Grafikkarten angewiesen, die mehrere Chips auf ihren Platinen vereinen. Da habe ich hier mal ein ganz kleines
Exemplar. Das ist Kraftwerk, glaube ich, noch mit dran. Ne?
Kühlturm.
Jetzt gucken wir mal, ob die Kameraeinstellung funktioniert. Es ist tatsächlich fast ein Kühlturm, weil es ist leider, die Kamera ist zu klein für die Grafikkarte. so.
Können ja die anderen ein bisschen. Ja. Die sind nur als Größenvergleich. So.
Also, wir können ja. Fangen wir erstmal mit der ersten Hälfte der Grafikkarte an. Also, das ist die Grafikkarte selbst. Das ist jetzt die schnellste, die es zurzeit gibt. Die Radeon R9295X2.
Mein Wattenname,
ey. Ah, das, da sehe ich das besser, ja, genau.
So groß wie
da das sieht man, dass sie in der Mitte einen Lüfter hat. Ungefähr hier und hier sitzen zwei Chips. Und der Clou an der Karte ist, dass da die Wasserkühlung gleich mitkommt.
Stopp, warte mal. So. Also die hat einen Luftkühler, einen Lüfter da drin, ne? Mhm. Und dann hat sie aber noch eine Wasserkühlung.
Das ist eine Grafikkarte für kalte Winterabende sozusagen, kommt nur zur falschen Zeit raus. Lass es uns so sagen. Ja. Normale Grafikkarten haben selbst die absoluten High-End-Modelle oder verbrauchen weniger als 300 Watt oder bis 300 Watt. Das ist so ungefähr die Grenze. Es gibt hier, vielleicht kann die Technik noch mal kurz draufschalten, zwei, ist ein bisschen dunkel, also hier zwei Stromanschlüsse, die jeweils zwei Buchsen mit jeweils 8-Pin-Stromanschlüssen. Über jeden von diesen Stromanschluss, sagt die Spezifikation, dürfen bis zu 150 Watt sein. Also darüber darf sie so viel aufnehmen an Leistung. Nun gibt es noch den PCIe-Steckplatz, liebe Technik. Genau.
Wir glauben es dir.
Hierüber darf sie noch 75 Watt aufnehmen. Das heißt, laut Spezifikation 2x 150 plus 75 Watt sind, Hannes?
375.
Perfekt. Nun haben wir das Problem, dass ein Chip 250 Watt aufnimmt an Leistung, an elektrischer Energie. Sind wir schon bei 500? AMD gibt diese Karte auch mit 500 Watt TDP an.
Ja. Wo kommt
die jetzt her?
AMD schert sich einfach nicht um die Spezifikation. Die sagen einfach, wir tun es einfach.
Weil sie es können.
Jetzt wieder zu deiner Frage zu kommen. Das heißt, du kannst diese Karte, selbst wenn du die 1500 Euro ausgibst, noch nicht mal einfach so in deinen Rechner stecken.
Die kostet 1500 Euro, diese Karte.
Ja, die ist noch ein relatives Schnäppchen. Die Variante von Nvidia kostet 3000, ist aber wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer. Du kannst sie also nicht einfach so in deinen Rechner einbauen, weil dein Netzteil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht reicht. Du brauchst also eins, was über eine so eine Buchse, sagt AMD, mindestens oder bis zu 28 Ampere liefert, also 340 Watt. Netzteil kostet 150 Euro. Dann brauchst du natürlich einen Prozessor, der schnell genug ist, diese Grafikkarte auszulasten. Ja. Brauchst du einen aktuellen oder schon einen relativ schnellen Vierkernprozessor von Intel am besten. Also AMD, die Karte ist zwar von AMD, aber in Sachen Prozessoren ist Intel immer noch weit vorn. Und dann brauchst du natürlich, weil wir hier noch diesen, ich kann es noch mal kurz zeigen,
das ist der Radiator,
diesen Radiator, ne? Der hier auch fest verdrahtet ist, also man kann hier nicht irgendwie was umbauen, um diesen Radiator in plus die 31 cm lange Grafikkarte ins Gehäuse zu kriegen, eventuell auch ein neues Gehäuse. Zumal der große Nachteil ist, wenn du die reinbaust, vibriert wiederum das Gehäuse, weil hier ja noch ein Lüfter dran ist. Also diese Grafikkarte ist nur ein Beispiel für den Wahnsinn, den es in diesen Bereichen gibt ab 500 Euro. Okay. Aussage ist eigentlich, wenn du dir tatsächlich einen 4K-Monitor hinstellst, warte lieber auf die nächste Grafikkartengeneration, gib vielleicht dann nicht 1000, sondern 300 Euro aus und werde damit glücklich.
Also lieber nochmal runterregulieren auf Full HD.
Genau.
Okay. Vor allem, weil es ja auch Strom spart. Nur um das jetzt mal, also es ist ja nicht nur der Preis, den du...
Naja, also auch wenn du 1500 Euro für die Karte ausgegeben hast, dann scherst du dich um den Strom auch nicht mehr. Ne? Ja,
aber deine Frau vielleicht.
Und du sparst Heizkosten.
Besonders im Sommer ein treffsicheres Auto.
Ja, klasse, aber interessanter Brocken da, ja. Okay, also man muss aber, um vernünftig zocken zu können, muss man nicht so viel ausgeben, haben wir auch festgestellt.
Nochmal kurz die zeigen. Das ist zum Beispiel so eine Vernunftkarte. Ich schiebe hier mal das Monster weg.
Also schüttelt es ja schon manche Spieler bei dem so, Namen Vernunft.
Genau, so hier vibriert es noch ein bisschen. Also das die kostet zum Beispiel 120 Euro. Ist jetzt ein Beispiel, was wir von Asus rausgegriffen haben. Es gibt auch andere. Muss man halt aufpassen. Die meisten Karten bieten ähnliche Leistungen in den Preissegmenten, aber es kommt halt stark auf den Kühlkörper an, das Kühlsystem. Und das ist eine Karte, die zeige ich deswegen in die Kamera, weil die wirklich sehr, sehr leise ist. Also die hört man, wenn man sie einbaut, im Leerlauf wirklich nicht. Also das ist unter 0,1 Sone. Und selbst beim Spielen sind es so 0,4 Sone, die sie maximal macht. Also damit kann man leben.
Und trotzdem
also,
bringt man, die Performance.
Genau, also wenn man sich so eine Grafikkarte reinbaut, kann man sagen, ich kann mir einen Rechner zusammenbauen, wo ich arbeiten kann in Ruhe, wo ich vielleicht mal einen Artikel schreibe oder meine Excel-Tabelle bearbeite und abends vielleicht auch noch ein Spielchen spiele.
Okay, ja, klingt gut. Wie viel kostet die 120?
Die kostet 120.
Okay. Also kannst du dir 10 Stück davon kaufen für den Preis von der.
Ja, genau. Und
auch immer noch weniger Strom.
Die liegt hier auch noch rum. Das ist preis-leistungsmäßig fast noch interessanter, das Modell. Die kostet halt 150 Euro von MSI. Das ist eine Radeon R9 270. Und die ist ungefähr 25% schneller. Schluckt allerdings wieder ein bisschen mehr Strom. Also es ist immer so eine Vernunftfrage, welche man sich da holt. Wir haben in der CT10 auch eine große Tabelle. Was willst du kaufen? Welche Leistung brauchst du? Also das kann man sich dann in Ruhe
anschauen. Also wer es dann ernst meint mit dem Grafikkartenkauf und immer genau wissen will, der findet da, glaube ich, sehr übersichtlich
genau
eine Kaufberatung. Ja, schön. Interessant. Ich hätte gedacht, das wird teurer. Also ja, nicht in dem Bereich.
Ja, ich meine, da du jetzt durch den Uplink so viel verdienst, kannst du sicherlich die groß auch kaufen, aber für nochmal.
Ich glaube, die ist mir zu laut. Aber gut, ja. Ja, interessant. Auf in den Weltraum.
Auf in den Weltraum. Ich habe die total alte Technik, was ich noch erzählen wollte. Also das ist dann ganz andere Bereiche als die Grafikkarte. Und zwar, also
du beschäftigst dich ja öfter mal mit.
Genau, also ich schreibe gerne auch mit dem, über was die Weltraumsachen. Und vor ein paar Wochen war das schon die Geschichte, dass eine Sonde zurückkommt. Das klang schon komisch. Also in den 1978 hat die NASA eine Sonde gestartet, die Sonne beobachten soll. Mhm. Und die hat das auch eine Weile gemacht. Die war an so einem Punkt zwischen Erde und Sonne und ist da geflogen. Und dann in den 80ern kam der große Run auf den hellischen Kometen.
Vielleicht können wir genau, da ist die.
Da ist die Sonde, haben wir das Bild, genau.
Gemalt ist das.
Ja, das ist kein Originalbild, das ist noch.
Irgendwo war auch noch die Flugbahn von der eingezeichnet.
Da, ja, genau. Das ist dann schon ein bisschen durcheinander. Also sie war zwischen Erde und Sonne und hat die Sonne und die Gammastrahlen und Partikel und Sonnenstürme gemessen und beobachtet. Und dann in den 80er Jahren kam der Run auf den hellischen Kometen. Da hat jede Weltraumagentur hat da irgendwie versucht, eine Sonde hinzuschicken, nur die NASA hatte kein Geld dafür, auch in den 80ern schon. Und dann haben sie gesagt, wir nehmen die einfach und schicken die los. Und dann
haben den Kurs geändert.
Okay, haben den Kurs, haben die dann gestartet. Also die hatte noch genug Treibstoff, sodass sie ein bisschen rumfliegt um den Mond. Und dann hat sie Schwung geholt und ist erst an einem anderen Kometen vorbeigeflogen und dann sehr weit am hellischen Kometen entfernt. Also das war schon, also die war weiter von dem entfernt als die Erde. Also das war mehr so ein Prestige-Ding von der NASA. Aber der Missionsdesigner, der damals diesen Kurs gesetzt hat, der hat schon gesagt, lass uns doch so die Sonde fliegen lassen, dass sie irgendwann mal wiederkommt. Mhm. Und hat dann den Kurs eben so gesetzt, dass sie 2014 sich der Erde wieder nähert.
Tada.
Genau.
Und ist sie da?
Und jetzt kommt sie wieder, genau. Also sie haben, also das war 1987. Das, genau, da haben wir ein Bild von dem Herrn Robert Farquhar.
Der steht da mit seiner Familie?
Mit seiner Familie, das ist sein Baby gewesen. Also das ist wirklich.
Scheint ja Top Secret gewesen.
Genau, ja, das ist ja Wissenschaft. Das war ja, wir sind ja diesmal bei der NASA und nicht der NSA. Und der hat den dann so gesetzt. Die sind dann also 87 da vorbeigeflogen und dann haben sie in den 90er Jahren ist die halt so noch um die Sonne rumgeflogen und hat so Sachen gemessen und 1999 haben sie dann ausgeschaltet, weil sie zu weit weg wurde, entfernt war. Und gesagt, wir senden ihr das Signal, dass sie ausschaltet. Aber die hat immer noch funktioniert. 12 von 13 Instrumenten haben funktioniert. 2008 haben sie das letzte Mal was von ihr empfangen, weil sie so weit weg war. Und jetzt im Januar haben sie wieder Signale empfangen. Die sendet immer noch. Also die haben alles ausgeschaltet, also bis auf den Sender. Quasi. Genau, die ist auf Standby, aber sagt immer noch, hallo, hier bin ich, hallo, hier bin ich, ganz allein im Weltraum. Und genau so sieht das aus, ganz traurig. Und jetzt haben sie dann im Januar geguckt, ob sie noch mit der reden können. Also ob sie Signale zu ihr schicken können, ob sie vielleicht doch nochmal, weil jetzt kommt sie der Erde nah, dann könnte man sie ja nochmal, den Treibstoff, der reicht noch, um sie einmal anzustupsen, dass sie jetzt in die Erdumlaufbahn einschwenkt.
Ja.
Und dann haben sie bei der NASA nachgefragt und die NASA hat gesagt, oh, wir haben alle Systeme schon abgebaut am Deep Space Network. Wir können keine Signale mehr schicken, die diese Sonde versteht.
Also sie haben die Geräte einfach nicht mehr.
Genau, die haben die Geräte nicht mehr, um das hinzuschicken, also geschweige denn, um die Signale herzustellen. Und ja, jetzt war die Frage, dass man, also der Gedanke, der so im Januar, und Februar war, okay, wir haben jetzt eine Sonne, die ganz alleine an uns vorbeifliegt. Einfach, wir können ihr zuhören, aber wir können nicht mit ihr reden. Und jetzt gibt's so ein paar Enthusiasten, so Forscher, die schon vorher sich mit Technikarchäologie, was das in dem Fall wirklich ist, beschäftigt haben. Und die sagen, wir machen das. Also es gibt ja noch andere Radioantennen, nicht nur die von der NASA, da kann man diese Technik entweder installieren oder es gibt da noch Sachen und man muss jetzt nur die Signale herstellen. Das ist aber dann eine Softwarefrage, sowas kann man emulieren. Ja.
Also das passiert in einer bestimmten Codierung?
Genau, da werden Signale, Radiosignale muss man vorher halt programmieren und muss sie dann nur hinschicken. Mhm. Und jetzt muss das jemand machen. Und die haben mit der NASA geredet und haben gesagt, dürfen wir das, ihre Sonde immer noch? Also ich meine, wenn die das jetzt einfach mal, die NASA hat gesagt, ist okay, ihr könnt das, wir können euch aber kein Geld geben. Die hat jetzt ja noch weniger Geld als in 80ern. Und ja, jetzt sammeln die Geld Crowdfunding-mäßig. Sie brauchen 125.000.
Die haben auch eine Homepage, ne?
Dollar, genau, die haben eine Homepage. Das sind, also die sind schon, die haben vorher so Mondfotos restauriert. Die sind schon bekannt. Also die Leute haben das auch drauf mit der alten Technik. Und die sagen jetzt, sie müssen die Dokumente finden. Also dieser Herr Robert Farquhar, der hat, sie haben gesagt, die waren in so einem, in so einer Lager, so einer Lagerbox. Die haben ja in Amerika diese Lagerboxen, wo sie die alten Sachen so reintun. Da waren sie jetzt schon, haben gewühlt und haben die alten Anleitungen gesucht und gefunden, weil das nirgendwo mehr liegt und versuchen jetzt das zu machen. Sie müssen das relativ schnell machen, weil bis Juni muss dieses Manöver passiert sein, dass sie hier einschwenkt. Und dann müssen sie gucken, was noch funktioniert. Okay. Das wissen sie noch gar nicht.
Was aber machen sie dann mit
der Genau, Sonne? Und sie haben gesagt, dass sie die freigeben. Also, dass sie dann Wissenschaftler von Universitäten oder Schulen können sich dann bewerben, wie auch immer man das macht, und können quasi Ideen machen, was man dir aufträgt, was sie machen soll. Also sie braucht ja nur einmal den Treibstoff, um einzuschwenken. Wenn der alles ist, kein Problem. Die hat noch die Solarpaneele. Die Batterie ist auch schon kaputt, aber die kann ja quasi...
Aber die rotiert dann um die Erde rum.
Genau, sie würde dann um die Erde...
Das ist so ein Stück Weltraumschrott,
genau, den man programmieren noch, kann. Noch ein zusätzlicher Stück Weltraumschrott, genau, aber eben ein alter, der dann doch ein paar mehr Instrumente hat. Also der war für die Sonnenbeobachtung gemacht, hat da auch seine Mission erfüllt, bevor er zu dem...
Kann man sich da jetzt irgendwie dran beteiligen?
Genau, also man kann jetzt mal, ich habe den Namen noch gar nicht gesagt. Die Sonde heißt ISII-3/ICE. Das liegt daran, dass, also ICE, weil die ja diese zwei Missionen schon hatte, die kriegt dann jetzt quasi die dritte.
Hat das mit der Deutschen Bahn zu tun?
Ich hoffe nicht. Nee. Ich hoffe nicht.
Dann wird sie garantiert.
Genau, also die haben ein. Die haben,
ist so spät
ja, ja. Die haben ein Crowdfunding-Projekt auf Rocket Hub, heißt die Seite. Und da kann man Geld spenden. Man sieht, dass es ein bisschen braucht.
Ja.
Dann kann man jetzt noch mitmachen. Das muss ich auch machen. Spenden. Genau, und da beschreiben sie auch immer, was sie gerade machen. Und
ja. Also die sind bei 27.000 Dollar.
Genau, sie haben jetzt 23% der Finanzierung und sie haben noch, ich glaube, einen Monat, wenn ich jetzt richtig bin. Man kann da auch sowas dann bekommen dafür, das sind aber so gemalte.
Denkst du, das kommt zusammen, die Summe?
Wenn man das so beobachtet vom Crowdfunding, ist es ein bisschen schwieriger. Also gestern, wenn man es zum ersten Mal sieht, denkt man, okay, die haben ja schon 23% nach, ich glaube, 4 Tagen jetzt. Mhm. Aber es ist halt seit gestern nicht viel mehr geworden. Ich weiß es nicht. Es ist, also es kommt aber auch darauf an, dass sie jetzt noch genauer sagen, was sie damit vorhaben. Also wenn sie sagen, schon genauer die Pläne, sie haben jetzt noch 23 Tage und da gibt es immer so Updates. Und wenn sie sagen, das haben wir vor, dann sehen die Leute ja auch mehr, dass das... Außer der Frage einfach, dass wir hier 30 Jahre alte Technik schon nicht mehr verstehen können und dass jemand da wirklich dran arbeitet. Es ist
so eigentlich, als wenn du eine Platte mit einem CD-Spieler spielst. Wobei ja. CD-Spieler ist ja auch
es,
eigentlich
es,
schon
es ist alles viel. Es ist viel älter und es ist allein, das ist schon die Frage. Also das Spannende von der NASA ist, das ist so alt wie die Voyager-Sonden und mit denen reden sie ja noch. Also es ist offensichtlich nicht ganz so, aber da hatten sie immer vor, noch mit denen zu reden. Und bei der war so...
Bei Voyager-Sonden muss ich immer an Star Trek denken.
Ja, die kommen nicht, ja, die kommen dann nur in Star Trek wieder. Also die, genau, die kommt jetzt so wieder. Ja, mal gucken, ob sie das hinkriegen und was dann passiert. Vielleicht kriegen sie auch noch mal Großspenden, vielleicht hat ja die ESA Geld.
Aber wie lange haben die jetzt noch Zeit, um diese 150.000, hast du gesagt?
125.000
zu erreichen? Oder gibt es da kein Limit?
Bis Ende Mai war, glaube ich, der. Also es steht ein Tag direkt auf der Seite, den habe ich jetzt nicht im Kopf, Ende Mai, und sie müssen diese, also die arbeiten da schon dran, die warten nicht drauf, dass sie das Geld kriegen. Die werden schon, also das ist auch aus einem NASA-Projekt, einige von denen, die programmieren schon.
Das ist eine Art Finanzspritze für die.
Genau, die müssen verschiedene Sachen. Und natürlich, nach einer Weile musst du dann auch irgendwann dieses Signal losschicken. Und so Zeit an Radioteleskop muss man auch bekommen. Weil
wenn man sich so die Crowdfunding-Entwicklung anguckt, ne, also gerade bei Spielen, da sieht man, okay, das geht relativ schnell hoch, genau, wenn es populär wird. Ein aktuelles Beispiel war ja Outcast, das Remake. Da haben die Entwickler gesagt, wir brauchen 600.000 Dollar mindestens. Viele haben drüber geschrieben, ist ein interessantes Projekt, aber bis dahin zu kommen, steht jetzt wirklich
in den Sternen,
obwohl jeder gedacht haben,
hat. Die bleiben so stehen. Wir haben so einen Peak und dann bleiben sie stehen. Und bei der sieht es genauso aus.
Aber das Thema wollen wir gar nicht
erst anfangen. Damit fangen wir jetzt wirklich nicht an mit Crowdfunding. Also wer an Weltraumarchäologie interessiert ist, kann da mal ein paar Euro reinschmeißen.
Genau, kann sich das angucken. Das
ist, glaube ich, auch ganz witzig, einfach mal anzuschauen.
Zur Phase gemeldet. Wir werden das auf jeden Fall beobachten.
Man sollte bloß keinen Kredit dafür aufnehmen, sonst kriegt man eventuell einen schlechten Schufa-Score.
Genau, dann lieber die Kohle für die Grafikkarte ausgeben. Martin, wollen wir noch ganz kurz gucken, was du gerade zockst.
Ganz kurz hat man noch gesagt,
wenn man Weltraum auch mit Weltraum zu tun.
Genau, dass ich
Achim, kannst du schnell mal raufschmeißen.
Vor einer Woche Space Engineers gekauft habe. Das ist in der Alpha, das ist also noch nicht fertig. Das ist ein Minecraft im Weltraum und mit guter Grafik. Da haben wir ein Video.
Hast du das gekauft?
Ich habe das gekauft.
Genau. Alpha kann man mittlerweile auch.
Alpha auf Steam kannst du ja alles. Da kannst du ja die Betas schon und alles. Und da kannst du rumlaufen, hast so einen kleinen Astronauten erst. Also kannst entweder alleine spielen und Multiplayer und kannst dann bauen. Das ist jetzt ein bisschen dunkel da, aber da, genau.
Hast du dir dafür eine neue Grafikkarte gekauft?
Nein, meine funktioniert. Ich habe auch eine Full HD auf meinem Laptop.
Was hast du denn für eine?
Spielen, angucken, in 2 Wochen zeige ich mein Schiff.
Genau. Genau, wir sehen es in 2 Wochen spätestens wieder und mal gucken, ob du was zu zeigen hast.
Ich nehme es mir fest vor.
Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche wieder mit der frischen CT11 dann. Mit der ganz neuen, mit neuen spannenden Themen. Ja, bis dahin, schönes Wochenende und wir sehen uns.
Ciao.